Manche Firmen haben sehr ehrgeizige Ziele. Gerade geht es ihnen nicht so gut, aber manche haben sehr ehrgeizige Ziele. Sie wollen ihre Produktion ausweiten. Sie wollen größere Anteile am Weltmarkt erobern. Sie wollen Global Player sein. Und um diese Ziele zu erreichen, brauchen sie einfach die besten Maschinen. Und sie brauchen die talentiertesten und die besten Mitarbeiter. Was aber würden solche Firmen sagen, wenn man ihnen bestimmte Leute, die sie vielleicht einstellen könnten oder die sich bei ihnen bewerben, so beschreiben würden? Niedergeschlagen, frustriert, ohne Selbstwertgefühl, perspektivlos, kraftlos, kränklich. Wahrscheinlich würden diese Firmen und die Leute, die ganz oben stehen und für die Einstellung zuständig sind und das verantworten müssen, sagen: Auf gar keinen Fall. So werden wir unsere Ziele niemals erreichen. Mit Leuten, die man so beschreiben kann. Es ist interessant, dass Gott ganz anders denkt, obwohl er auch sehr ehrgeizige Ziele hat. Auch will, dass seine Ehre auf der ganzen Erde sich verbreitet und Gerechtigkeit überall gepflanzt wird und es überall hell wird, wo es jetzt noch dunkel ist. Trotzdem sagt er seinem Volk, von dem man damals sagen konnte, dem jüdischen Volk, es war in der babylonischen Gefangenschaft, es war niedergeschlagen, es hatte den Tempel verloren, der ganze Stolz war zerstört worden. Keine leichte Zeit, sich aufzuraffen und noch einmal etwas zu erwarten vom Leben. Aber Jeremia lässt ihnen Folgendes, oder Gott lässt durch seinen Propheten Jeremia den Leuten der damaligen Zeit Folgendes ausrichten. Das steht Jesaja 42. Und ich lese mal die ersten Verse in diesem Kapitel. Siehe, das ist mein Knecht, sagt Jesaja, damit ist der Messias gemeint. Es gibt einige Gottesknechtslieder, da ist der Messias gemeint. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Und jetzt kommt's. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Zwei Bilder werden hier von Jesaja gebraucht, die Bilder sind von Zerbruch, von menschlichem Zerbruch. Das geknickte Rohr. Meine Frau hat das hier extra so aufgebaut. Wer ganz genau sieht, scharfe Augen hat vielleicht von hinten. So manche von diesen Rohrkolben sind sozusagen abgeknickt. Und normalerweise, was sollte man damit machen? Selbst wenn man das nur für Dekoration braucht, man würde das normalerweise wegschmeißen. Ein Maisfeld, wenn ihr euch das vorstellt, das von einem Sturm niedergedrückt wird, wo alles abgebrochen ist, das kann man nur noch durch den Häcksler lassen. Ein glimmender Docht, der geht wahrscheinlich nicht mehr an. Wahrscheinlich nimmt man so ein bisschen Spucke zwischen zwei Fingern und drückt diesen Docht dann aus. Gott macht es nicht so. Er ist ein Gott, der eben solche niedergeschlagenen Menschen, die von sich nichts mehr erwarten, die vielleicht Krisen durchlebt haben, von denen sie denken, sie erholen sich davon nie mehr wieder, die nichts mehr erwarten vom Leben, vielleicht auch nicht mehr denken, dass Gott noch einmal etwas anfangen könnte mit ihnen. Diesen Leuten macht Gott Mut und sagt: Lasst eure Köpfe nicht hängen. Ich werde euch wieder aufrichten. Und wenn ihr nur noch ein glimmender Docht seid, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr wieder angefacht werdet. In Gnade oder in Treue trägt er das Recht hinaus. Er hat etwas vor mit diesen Leuten. Calvin sagt das so. Er hat so dieses Ziel, nicht nur, dass sie ihr ganzes Leben dann so als glimmende Dochte und als geknickte Rohre weiterleben und irgendwie durchkommen, irgendwie von Gott noch weiter akzeptiert werden in ihrer Existenz, sondern er will sie aufrichten und will diesen glimmenden Docht wieder zu einer hellen Fackel anfachen. Ich fand es mal ganz beeindruckend, als ich irgendwann mal so mit den ersten Fackeln unterwegs war, so mit einer Jungschar, und dann manche Fackeln so aus waren und dann der Wind kam und so eine Fackel wieder angefacht worden ist. Das fand ich ganz beeindruckend damals. Das ist das, was Gott tun will. Ich will noch einmal unterstreichen, dass Gott mit seinem Volk, mit dem jüdischen Volk damals, zunächst bleibe ich mal in der damaligen Zeit, aber natürlich schlagen wir die Brücke auch in unsere Zeit und in unser Leben. Gott hatte ein ganz großes Ziel mit diesem Volk. Sie waren nicht einfach nur sein Liebling auf dieser Erde, mit denen er gerne Umgang hatte, sondern er wollte, dass man an diesem Volk ablesen könnte, wie es ist, wenn eine ganze Nation Gott dient, ihm treu ist, ihm gegenüber loyal ist und wiederum von ihm geliebt wird, gesegnet wird, mit ihm im Bund steht und wie so eine Nation aufblüht. Und vielleicht mit Wehmut erinnerten sich die Israeliten, dass sie tatsächlich auch solche Tage gesehen hatten. Es war nicht völlig unmöglich. Es war nicht ein Ziel, das Menschen sowieso nicht erreichen können. Sondern es gab diese Zeiten, wo andere, also Menschen aus anderen Völkern von weit her kamen, um diesen Glanz zu sehen, um diese Menschen zu sehen, um dieses Volk zu sehen, um zu sehen, wie sie regiert werden und was für einen König sie auch zum Beispiel hatten. Das war zur Zeit von David, auch von Salomo. Und von Salomo kennen wir dann auch diese Geschichte, dass dann diese Königin des Südens kam, diese Königin von Saba, und sie sagte, also es hatte sich rumgesprochen, wie gesegnet dieses Volk ist und wie gesegnet dieser König auch ist. Sie sagte, viel hat man mir erzählt, aber noch mehr habe ich gesehen. So sollte man nach Hause ziehen von diesem Volk. Oder wie der damalige Hauptmann und General zu der Zeit von Elia, der sich vorgenommen hatte, den lebendigen Gott anzurufen, obwohl er bisher mit ihm noch gar keine Erfahrung gemacht hat, weil er einfach in diesem Volk erlebte, ohne großes Brimborium, ohne Zeremonien kann man geheilt werden und das Leben bekommt einen ganz neuen Anfang. So sollte es sein. Und ich zitiere noch einmal etwas aus der gleichen Schriftrolle, hätten die Juden damals gesagt, aus Jesaja, wo auch noch einmal deutlich wird, was Gott mit ihnen vorhat. Kapitel 49 und Vers 6. Gott spricht, es ist zu wenig, sagt er zu dem jüdischen Volk, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Was für ein gewaltiger Zuspruch, was für ein gewaltiger Auftrag, eine helle Fackel, ein helles Licht zu sein, das die Nacht durchbricht in der Dunkelheit der Hoffnungslosigkeit der Heiden. Das war der Grund. Also er sagt ihnen im Grunde, dass wir schon mal so ein bisschen von der Brücke spüren, die ich nachher dann noch auch schlagen werde. Er sagt ihnen, ihr seid nicht für euch selbst da. Ich bin nicht damit zufrieden, wenn es euch einfach nur gut geht und ihr so eure Bedürfnisse habt. Vielleicht würde er sogar sagen, auch wenn ich mich wirklich freue, dass wir wieder Gottesdienst haben, ich will nicht nur, dass ihr schöne Gottesdienste feiert, sondern ich habe einen großen Auftrag für euch, sagt er seinem jüdischen Volk und erinnert sie daran. Und sie wussten das auch, deswegen litten sie auch, dass sie im Moment ebenso gar nichts waren. Auch Christen haben einen großen Auftrag in der Welt. Ich habe vorher von diesen Firmen geredet und so. Man denkt vielleicht so ein bisschen der Spur nach, naja gut, dass Gott überhaupt nicht so irgendwie so Ansprüche an uns hat. Aber wir haben auch ein großes Ziel und ich finde das schön auch, dass uns Gott nicht einfach so dahinlaufen lässt, dass unser Leben nicht einfach so dahin plätschert, sondern dass Gott uns ein Ziel gegeben hat, Gerechtigkeit auch zu stiften. Jesus sagt, ihr sollt Salz und Licht sein auf der Welt. Jesus sagt am Ende seines Lebens, macht zu Jüngern, zu meinen Nachfolgern, zu den Nachfolgern des Messias, alle Völker, einer überschaubaren Truppe, ein großer Auftrag. Paulus schreibt dann mal über das Werk von Jesus Christus. Er sagt, dass Jesus gestorben ist, auch um sich ein Volk zu rekrutieren, das eifrig sei zu guten Werken. Also das hat für uns immer so diesen dogmatischen Beigeschmack, auch gute Taten. Aber es geht einfach darum, dass etwas ins Werk gesetzt wird, was anderen Menschen Hoffnung macht, was ihnen Liebe zeigt, was ihnen dient und sie ebenfalls aufrichtet. Also auch etwas, was ein großer Auftrag ist für unser Leben, für unsere Gemeinde, für das ganze christliche Volk. Und jetzt gibt es auch diese Menschen, gerade die das besonders wissen, die besonders dieses Gespür dafür haben, auch für diesen großen Auftrag. Da kann das sein, dass man denkt, also wenn das der Anspruch an mein Leben ist, dann habe ich an vielen Stellen versagt. Versagt in meiner Ehe, versagt vielleicht auch gegenüber den Kindern, vielleicht auch ganz besonders, wenn sie aus dem Haus sind, man nichts mehr machen kann und sieht, da sind Versäumnisse da. Da sind Lücken gewesen. Versagt irgendwo auch als Christ, vielleicht auch am Arbeitsplatz, nicht immer so diese Gradlinigkeit gehabt, von der man weiß, das möchte Gott eigentlich. Und wie auch immer, vielleicht auch schlimme Dinge da gewesen. Und wo man letztendlich sich sagt und das auch so empfindet, ich bin eigentlich ein Versager. Und zu diesen Menschen nun redet Gott. Und sagt ihnen, ich zerbreche diese geknickten Rohre, diese geknickten Menschen nicht. Und auch wenn ein Mensch nur noch so ein glimmender Docht ist, ich werde ihn nicht auslöschen. Ich ziehe keinen Schlussstrich unter diese Geschichte, sondern ich fache ihn ganz neu an. Es ist wunderbar, dass Gott so ein barmherziger, so ein gnädiger Gott ist, voller Sanftmut. Jesus redet nicht oft über seinen Charakter, aber an einer Stelle tut er es doch. Und das ist diese Stelle, die als der Heilandsruf in die Geschichte eingegangen ist. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin, jetzt redet er von sich, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So sagt es Jesus. Ich habe uns mal eine Geschichte mitgebracht. Ich denke, die meisten haben diesen Namen schon einmal gehört. Und es gibt jemanden, der so ein bisschen über vieles in der deutschen Geschichte, manchmal auch von anderen, geschrieben hat, auf eine ganz geniale Art und Weise. Natürlich lese ich nicht die ganze Geschichte, sondern in Auszügen. Es war ein Mann, der eigentlich eine unwahrscheinliche Kraft hatte. Unwahrscheinliche Schaffenskraft. Er galt als ein Genius in der Musik. Aber dann wurde er gebrochen durch Krankheit, er bekam einen Schlaganfall, es lief wirtschaftlich nicht mehr, selbst als er sich von diesem Schlaganfall wie durch ein Wunder erholte und seine Kraft war ganz erlahmt. Und dann geschah etwas mit ihm und in seinem Leben, was Gott hier bei Jesaja beschreibt. Ich lese diese Geschichte. Es ist Händel, von dem, und es heißt hier von ihm, er schlug das Feuerzeug an und entflammte die Kerze an dem Schreibpult. Ohne zu denken tat er es, mechanisch, wie er es Jahre getan hatte, um sich an die Arbeit zu setzen. Denn damals, ein wehmütiger Seufzer brach unwillkürlich ihm über die Lippen, holte er von jedem Spaziergang eine Melodie, ein Thema heim. Immer zeichnete er es dann hastig auf, um das er dachte, nicht an den Schlaf zu verlieren. Jetzt aber war der Tisch leer. Kein Notenblatt lag dort. Das heilige Mühlrad stand still im erfrorenen Strome. Es gab nichts zu beginnen, nichts zu beenden. Der Tisch lag leer. Also einfach mal, dass man so so nachempfinden kann, wie dieser Mann sich gefühlt hat. Und dann heißt es, es ist so aus der Szene, wo er dann so ein Paket findet und da Texte sind, die er zu Noten verarbeiten soll. Er ärgert sich erst unwahrscheinlich darüber, weil ja eigentlich jeder weiß, dass er am Ende ist und nichts mehr kann. Und dann ist er so im Schreiben über den Messias, also dieses Musikstück, und dann heißt es, nur der viel gelitten weiß um die Freude, nur der Geprüfte ahnt die letzte Güte der Begnadigung, sein ist es, vor den Menschen zu zeugen von der Auferstehung um des erlebten Todes willen. Dann heißt es, als er sein Werk dann zu Ende gebracht hat, es ist noch nicht aufgeführt, niemand hat es bisher gehört, er hat das ganz allein mit Gott durchgemacht, diese 3 Wochen. Endlich, nach 3 knappen Wochen, unfassbar noch heute und für alle Ewigkeit, am 14. September war das Werk beendet. Das Wort war Ton geworden, unverwelklich blühte und klang, was eben noch trockene, dürre Rede gewesen. Das Wunder des Willens war vollbracht, von der entzündeten Seele wie einst von dem gelähmten Leibe, das Wunder der Auferstehung. Und dann zum Schluss noch diese Szene, wo er das erste Mal einem eng Vertrauten, nämlich seinem Arzt, seinem persönlichen Arzt, das dann vorspielt. Kaum, dass er die Finger in die laue Luft getaucht, so zog sie ihn mit. Im Spielen vergaß Händel die anderen um sich, großartig riss ihn die eigene Strömung mit. Plötzlich war er wieder mitten im Werke. Er sang, er spielte die letzten Chöre, die er bisher nur wie im Traum gestaltete. Jetzt aber hörte er sie wach zum ersten Mal. Ja, wo ist er, dein Stachel, o Tod? Fühlte er innerlich durchdrungen von der Feurigkeit des Lebens und stärker hob er die Stimme. Selbst der Chor, der Jubelnde, der Jauchzende und weiter, weiter spielte und sang er bis zum Amen, Amen, Amen. Und fast brach der Raum ein, von den Tönen so stark, so wuchtig, warf er seine Kraft in die Musik. Dr. Jenkins stand wie betäubt. Und als Händel sich endlich erhob, sagte er verlegen, bewundernd, nur um etwas zu sagen, Mann, so etwas habe ich noch nie gehört. Ihr habt ja den Teufel im Leibe. Aber da verdüsterte sich Händels Gesicht. Auch er war erschrocken über das Werk und die Gnade, die über ihn wie im Schlafe gekommen. Auch er schämte sich. Er wandte sich ab und sagte leise, kaum konnten die anderen es hören. Ich glaube vielmehr, dass Gott in mir gewesen ist. Ich finde das eine ganz bewegende Geschichte. Und diese Geschichten, wie es sie viele gibt auf dieser Welt, kann nur die Gnade Gottes schreiben. Und diese Gnade hat ihren Ursprung in dem Werk von Jesus Christus, in seinem Tod, in seinem Blut. Dadurch ist so etwas möglich. Es ist nicht einfach ein medizinisches Wunder. Es ist nicht einfach eine Spontanheilung. Es ist nicht einfach, dass jemand noch einmal sich aufbäumt, die Zähne zusammenbeißt und noch einmal etwas hinbekommt. Sondern das ist Gnade. Etwas, was dieser Mann in dieser Wucht noch nie gekannt hätte und nie erlebt hätte, wenn er nicht an einer Stelle in seinem Leben zerbrochen, verzweifelt gewesen wäre und nichts mehr von sich erwartet hätte. Ich finde, das ist so ein wunderbares Evangelium, selbst für die, die vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind. Dass es da eine Hoffnung gibt, die auch Petrus erfahren hat. dieser eigentlich starke Mann, der alles hinter sich gelassen hatte, der Leiter war, der von Jesus eingesetzt war, der eine große Vision hatte, du wirst der Fels sein, auf den ich meine Gemeinde baue. Und dann verleugnete er seinen Herrn und Meister. Aber Jesus hat keinen Schlussstrich unter dieses Leben gezogen, sondern hat ihn ganz neu eingesetzt durch seine Gnade. Konfrontiert mit seiner Schuld, aber immer wieder ihm zugesprochen, als er sich schuldig bekannt hat: Hüte meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und dann heißt es einige Jahrzehnte später, wie durch diesen Mann Wunder geschehen sind. Dann heißt es einige Jahrzehnte später, wie er eine Säule in der Gemeinde geworden ist, der so gebrochen war, dessen Karriere und dessen Laufbahn auch mit Gott scheinbar am Ende war. Scheinbar. Ich wünsche uns, dass wir diese Hoffnung haben und Gott das zutrauen, dass aus manchem, was zerbrochen ist, aus manchem, was tatsächlich nicht nur dem Scheine nach in Scherben gegangen ist und manches, was auch, was von den großen Träumen, die wir auch für Gott gehabt haben, nicht in Erfüllung ging, dass daraus etwas werden kann, was viel wertvoller ist als alles, was geworden wäre, wenn es so gelaufen wäre, wie wir es uns, verständlicherweise, das ist gar nichts Widergöttliches, wie wir es uns gewünscht hätten. Gott kann solche Geschichten schreiben. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Gemeinschaft sind, wo man auch über Zerbruch, auch über Schande, auch über Sünde reden kann. Natürlich nicht von hier vorne und durchs Mikrofon. Aber dass solche Verbindungen da sind, solche Freundschaften entstehen, wo jeder so zwei oder drei oder zumindest einen hat, wo man ganz, ganz offen sein kann über diese Dinge. Und wo man sich dann diese Bibelverse, vielleicht besonders diesen, zuspricht und sagt, sich zusagt, es ist nicht am Ende. Jesus ist gestorben. Es gibt einen Vers, und damit schließe ich, der da ganz besonders ist. Und viele kennen den auch. Und da heißt es in diesem Lied, um einfach die aufzurütteln, die den Kopf schon in den Sand gesteckt haben: Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert Gott und seine Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Das ist meine Zuversicht. Und so leite ich noch ganz kurz über, das ist der allerletzte Satz, zu etwas, was der Mann gesagt hat, der wie kein anderer nach Jahrhunderten diese Gnade Gottes ganz neu entdeckte und dessen Leben total umgekrempelt wurde und das vieler anderer, die in seiner Nachfolge stehen, Martin Luther, der gerade im Blick auf diese Dinge sagte: Niemand braucht die Hoffnung aufzugeben, oder soll die Hoffnung aufgeben, dass Gott durch ihn noch eine große Tat tun kann. Ich möchte noch beten. Heiliger Gott, wir rufen dich an und preisen dich für deine Gnade. Denn du bist der Einzige, der solch große Ziele hat und dennoch etwas anfangen kann mit Menschen, die gescheitert sind, mit Menschen, die Brüche haben in ihrem Leben, mit Menschen, die gerade mit leeren Händen dastehen, die sich gelähmt fühlen und ohnmächtig sind. Und wir beten, dass auch in unseren Reihen diese Gnade wirksam ist und diese Gnade offensichtlich ist. Und dass auch offensichtlich ist, dass hier nicht Menschen sich wie Stehaufmännchen einfach wieder aufrichten, weil sie nicht niederzukriegen sind, sondern dass hier das Werk Christi und Christus selber am Werk ist. Und dass man in seiner Gegenwart und in seinem Bunde und in der Freundschaft zu ihm Dinge erleben kann, die sonst kein Mensch erleben kann auf dieser Erde, welchem Herrn er auch immer dient. Amen.